Willkommen zurück, ich bin Nicolas Kreuter und während alle im Urlaub sind, gefühlt, ja, machen wir hier keine Sommerpause, sondern ziehen mit neuen Folgen weiter durch. Wenn du aber im Urlaub bist, kannst du hier ganz entspannt abschalten und trotzdem weiterhören. Achte nur darauf, dass du im Nicht-EU-Ausland nicht aus Versehen im teuren Internet landest und dich das Podcast hören dann ein Vermögen kostet, ja? Nutze dafür unseren Werbepartner Saily, lad dir die Saily-App herunter und buch dir ein günstiges Datenpaket für über 200 Destinationen weltweit. Die Saily eSIM ist in wenigen Sekunden aktiviert und du bist sofort im schnellen und sicheren Internet und nicht in diesen offenen und unsicheren WLANs in Hotels oder am Flughafen oder sonst wo. Saily bietet dir außerdem den Webschutz gegen Phishing und Tracking und einen eingebauten Adblocker, der Datenvolumen spart, weil er Werbung blockiert. Also, wenn du gerade im Urlaub bist oder bald verreist, hol dir die Saily-App, nutz den Code einfach aussteigen und spar damit sogar noch 15%. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge.
Nicht so sehr auf andere hören, das ist das Wichtigste. Weil es gibt so viele tausende Meinungen von Familien und Freunden, die eben nicht den Weg gegangen sind oder nicht den Weg gehen, den du gehst. Und niemand kann das nachher empfinden, wie du dich fühlst und warum du dieses Verlangen in dir drin hast. Vielleicht weißt du es selber nicht, aber geh dem einfach nach, denn das ist eigentlich schon, das zeigt dir die richtige Richtung.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Es ist oftmals nicht so leicht, vor lauter Stimmen um einen herum seine eigene noch zu hören. Doch meine Gäste hier im Podcast sind der Beweis dafür, wie sich das Leben verändert, wenn man nur auf die eigene Stimme hört. Nicole Gnefko hatte immer den Traum, im Ausland zu leben. Seit bald 10 Jahren ist sie im Wüstenstaat Abu Dhabi zu Hause. Warum sie ausgerechnet die Emirate zu ihrer neuen Heimat gemacht hat, obwohl sie auch schon in Afrika lebte, und was es bedeutet, in Abu Dhabi zu leben und zu arbeiten, das hörst du in der Folge heute. Ganz spannend, denn ich war noch nie in Abu Dhabi, also bin nur einmal zwischengelandet, kenne das aber gar nicht so, diese Region. Deswegen freue ich mich gleich, mehr darüber zu erfahren. Und wenn du im neuen Einfach-Aussteigen-Club mit dabei bist, dann bekommst du im Bonusteil in dieser Folge heute exklusiv 15 Minuten mit Nicole, unter anderem zu Themen wie Jobsuche in den Emiraten, Einblicke in die strengen Gesundheitschecks vor Ort und sie verrät dir, wie sie es geschafft hat, sich immer wieder neu zu erfinden. Wenn du noch nicht Clubmitglied bist, dann komm jetzt rein, denn du bekommst nicht nur die extra 15 Minuten pro Folge, sondern hast auch Zugriff auf weitere Spezialepisoden zu wichtigen Auswandererthemen, hast exklusiven Zugang zur Auswanderer-WhatsApp-Gruppe, wo du deine Fragen stellen kannst und von mir und andere Tipps und Hilfe bekommst. Und das alles nur ab 5 € im Monat. Keine Frage, oder? Komm rein. Link zum Club findest du in den Shownotes hier in der Podcast-App.
Mein Podcast.
Ja, während sich viele Unternehmer, Influencer und digitale Nomaden nach Dubai orientieren mit shiny Skyline und Social-Media-Fassade, tickt Abu Dhabi ganz anders. Weniger Show, eher strukturierter und familiärer. Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate liegt auf einer Insel im Persischen Golf und ist flächenmäßig deutlich größer als Dubai. Hier sitzen die wichtigsten Ministerien, die größten Staatsfonds, internationale Konzerne und Organisationen wie die UN zum Beispiel. Circa 85-90% der Bevölkerung sind Expats, vor allem aus Indien, den Philippinen, Europa und den USA. Was sie anzieht, ist der hohe Lebensstandard in der Region und Abu Dhabi ist sehr sicher und medizinisch top aufgestellt. Und genau hierhin ist mein heutiger Podcast Nicole 2016 ausgewandert und arbeitet inzwischen als Deutschlehrerin am Goethe-Institut und als Yoga-Trainerin. Vorher hat sie aber schon bei der Schweizer Botschaft in Abu Dhabi gearbeitet und im Social-Media-Team einer Airline. Und auch so ist sie ziemlich viel herumgekommen. Ich freue mich jetzt, mehr zu ihrem spannenden Lebensweg und dem Alltag in Abu Dhabi zu hören. Herzlich willkommen beim Podcast. Hallo Nicole.
Hallo Nicolas. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Nicole, wenn du bei dir, wahrscheinlich lebst du in so einem Wolkenkratzer, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da gerade?
Also ich wohne erstmal nicht im Wolkenkratzer, sondern es gibt nur 10 Etagen bei uns und wir wohnen im 2. Stock, ja. Und ich sehe eine Universität, nämlich die New York University, ist direkt vor unserer Tür und so ein kleiner Hundepark ist dort noch und ein kleines bisschen Wüste kann ich auch sehen. Und wenn ich weiter nach links schaue, sehe ich sogar das Meer und die Nachbarinsel Ream Island, wo es dann auch die Wolkenkratzer gibt.
Cool. Also Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Ich war nur einmal da, wie wahrscheinlich die meisten, bin ich nur am Flughafen einfach ins nächste Flugzeug umgestiegen. Wie muss ich mir generell so diese Umgebung vorstellen, wo du lebst? Also es hörte sich jetzt gerade an, dass das so direkt im Zentrum ist.
Nee, gar nicht. Also Abu Dhabi besteht ja aus sehr, sehr vielen kleinen Inseln quasi oder auch größeren Inseln. Und ich wohne, also die Abu Dhabianer sagen, auf der schönsten Insel von Abu Dhabi, nämlich Saadiyat Island. Und hier gibt's nämlich die schönsten Strände mit so ein bisschen Wellen und so weiter. Und es ist bis zum Zentrum vielleicht 10, 15 Minuten mit dem Auto.
Ah, okay. Aber ist das da touristisch oder eher, würdest du sagen, da leben so die Einheimischen?
Es ist eigentlich eine gute Mischung. Also das, die Insel, wo ich wohne, ist eigentlich so ein bisschen zweigeteilt. Halt einmal hier, wo die Universität ist, da wohnen halt ja viele Ausländer, aber auch einige Einheimische. Und auf der anderen Seite, da wohnen, sind halt viele Hotels und da ist es schon touristischer, ja.
Ja, also ich freue mich sehr, heute mehr über Abu Dhabi zu erfahren, weil wir das eben auch bisher noch nicht im Podcast haben. Bevor wir da eintauchen, lass uns mal mit deiner Geschichte beginnen. Beim Blick auf deine Biografie dachte ich, wow, also Nicole ist echt ganz schön viel rumgekommen in der Welt. Ich mach mal kurz einen kleinen Abriss. Du korrigierst mich danach, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, also es ging los. Du bist erstmal geboren Mecklenburg-Vorpommern. Dann ging es nach dem Studium als Betriebswirtin, gab es einige Stationen in Deutschland. Dann nach Benin in Westafrika, wo du für eine NGO gearbeitet hast. Dann nach Abu Dhabi, wo du für eine Fluggesellschaft tätig warst. Dann zurück nach Deutschland zu einer Kinderhilfsorganisation. Dann wieder nach Abu Dhabi, diesmal für einen Job bei einer Schweizer Botschaft. Dann bist du nach Kenia, um als Freiwillige für ein Yoga-Projekt zu arbeiten. Dann zurück zur Botschaft nach Abu Dhabi und heute bist du Deutschlehrerin am Goethe-Institut in Abu Dhabi. Puh. Erste Frage, bist du auf der Flucht? Brauchst du Hilfe?
Nein, eigentlich nicht. Also ich fühle mich damit sehr wohl mittlerweile. Ja, also vielleicht war es tatsächlich irgendwann eine Flucht, einfach aus dem grauen Deutschland, vor diesen grauen Gesichtern, die man oft in Deutschland jeden Tag sieht. Ja, aber ich bin tatsächlich sehr glücklich hier.
Woher kommt denn generell so deine Lust, ins Ausland zu gehen? War das schon früh da, also dass du schon immer weg wolltest? Und vor allen Dingen auch, du hast dich ja auch so viel beruflich verändert.
Ja, also du hast ja schon erwähnt, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und ich bin tatsächlich auch vor dem Mauerfall geboren. Das heißt, wir durften ja sowieso nicht großartig die Welt bereisen, außer halt ins osteuropäische Ausland quasi. Also maximal nach Polen oder so bin ich gekommen in meiner Kindheit. Und als dann die Mauer gefallen ist 1989, ich erinnere mich noch sehr gut daran, mein Vater war vor dem Fernseher und hat alles mitverfolgt, wie die Revolution auf der Mauer war in Berlin und hat gejubelt und gefeiert. Also mein Vater wollte auch schon immer ins Ausland und ich vermute, dass ich das von ihm so ein bisschen übernommen habe. Auf jeden Fall war das für mich auch ziemlich früh klar, dass ich das auch möchte. Und dann bin ich auch schon mit 17 tatsächlich das erste Mal nach Südafrika gegangen für einen Schüleraustausch. Und ja, seitdem ging es eigentlich immer weiter.
Ja, und eben, du hast ja nebenbei, du hast ja überall da auch beruflich gearbeitet, in verschiedenen Funktionen, was ich auch spannend fand am Anfang, als ich auch so ein bisschen über dich gelesen habe, dass du ja erstmal so im Import-Export-Bereich, so Großhandel angefangen hast, du hast dann aber quasi im Abendstudium die Betriebswirtschaftslehre auch noch gemacht. Also du bist auch jemand, die sich da echt viel drauf geschafft hat in den Jahren.
Ja, allerdings. Das war schon sehr anstrengend. Also ich habe ja Vollzeit gearbeitet und habe halt nebenbei dieses Studium gemacht, Abendstudium. Das heißt, ich musste, glaube ich, 2 Abende pro Woche und samstags immer den ganzen Tag studieren. Das war schon echt krass. Also rückblickend finde ich es auch selber krass, wie ich das geschafft habe. Also zwischendurch war ich auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich schmeiß alles hin, weil ich hatte irgendwie total schlechte Noten. Ich dachte, ich schaffe sowieso nicht. Aber Gott sei Dank hatte ich sehr gute Freundinnen dabei, die mich weiter motivieren. motiviert haben. Und genau, als ich das dann abgeschlossen habe, bin ich dann aber erstmal nach Benin, nach Westafrika gegangen und habe mir dort eine Auszeit quasi genommen. Also ich habe da gearbeitet, aber es war jetzt keine Vollzeitarbeit. Also ich habe da nur so ein bisschen mitgeholfen, praktisch in der Schule und im Kindergarten und im Waisenhaus, ja.
Fällt dir generell Veränderung oder eben solche Neuanfänge auch in anderen Ländern, fällt dir das leicht? Also, oder ist das was, wo du dich auch so ein bisschen erst überwindest?
Nee, ich würde sagen, das fällt mir leicht. Also ist natürlich wichtig immer, dass man sich gleich mit den wirklich Einheimischen irgendwie verbindet, dass man da Kontakte knüpft oder sich anfreundet und nicht halt nur in seiner Bubble von, weiß ich, Deutschen oder Europäern bleibt. Das finde ich super wichtig. Und dann ist es eigentlich auch total leicht.
Jetzt bei der Liste mit Jobs und eben Ländern habe ich mich gefragt, welcher Job, welche Destination hat wohl am meisten Spaß gemacht?
Uff, das ist eine gute Frage. Also die hatten halt alle was. Außer natürlich mein erster Job in Abu Dhabi, der war nichts. Deshalb habe ich den auch nicht so lange gemacht.
Das war bei der Fluggesellschaft, ne?
Ja, genau, weil ich da tatsächlich 12-Stunden-Schichten schieben musste und das erste Mal in meinem Leben auch Nachtschicht arbeiten musste. Es war eigentlich ja nur für den Social-Media-Bereich, also das andere habe ich da nicht gemacht. Ich musste auf die Kommentare von Gästen von der Fluggesellschaft antworten. Das war tatsächlich mein Job, also überhaupt null anspruchsvoll. Und wir hatten da halt auch sehr strikte Zeitvorgaben, dass wir innerhalb von 10 Minuten immer auf alles antworten mussten. Und wenn das nicht der Fall war, gab es dann halt auch sofort irgendwelche E-Mails oder Meetings. Und wie gesagt, 12 Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, die ersten 2 Tage musste ich von morgens um 7 bis abends um 7 arbeiten. Und die nächsten 2 Tage von abends um 7 bis morgens um 7. Und wir hatten 50 Minuten Pause am Tag. Und das war halt einfach echt, also der schlimmste Job meines Lebens. Von daher konnten die anderen Jobs eigentlich nur besser sein.
Also das heißt, du warst ja permanent online, oder wie?
Ja, genau. Die haben da halt dann so ein System, wo man die verschiedenen Social-Media-Kanäle betreuen konnte, so gleichzeitig quasi. Okay.
Ja, ich habe es dann in der Einleitung auch gesagt, du bist jetzt seit über 5 Jahren Deutschlehrerin am Goethe-Institut in Abu Dhabi. Du warst im Zwischenzeitlich aber auch für die Schweizer Botschaft da tätig. Ich habe so ein bisschen auch beim Lesen so das Gefühl gehabt, so Abu Dhabi hat ja wirklich so eine Anziehung offenbar auf dich ausgelöst oder dass du da immer wieder hin zurückgekehrt bist. Oder was würdest du sagen, was ist so für dich so faszinierend an dieser Stadt?
Also ich muss dazu sagen, ich habe gelernt, dieses Land zu lieben, also von dem ich am Anfang nicht mal eine Ahnung hatte, quasi, dass es existiert. Ja, also bevor ich hergezogen bin oder überhaupt das erste Mal hier Urlaub gemacht habe, was auch nur eine Woche war, habe ich mich nie mit den Emiraten groß befasst. Also ich hatte natürlich Dubai mal irgendwie im Fernsehen gesehen mit dem Burj Al Arab damals und dann gab es danach auch gleich den Burj Khalifa und das war alles. Und ich dachte, nee, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Und dann bin ich aber halt ja doch mal hergekommen und ursprünglich halt für die Liebe. Das hat sich aber schnell erledigt, also noch bevor ich dann tatsächlich umgezogen bin. Und als ich dann hier war, ja, die Wüste hat mich auf jeden Fall von Anfang an fasziniert. Also ich bin auch direkt im Sommer hier angekommen, wo es ja eigentlich super heiß ist. Aber ich habe es hier ausgehalten und bin geflowt. Also ich bin mit den Wellen gegangen und habe halt geguckt, was es gibt und habe so viel wie möglich versucht, vom Land zu sehen und alles kennenzulernen.
Was würdest du sagen, so generell, wie glücklich und zufrieden bist du heute in Abu Dhabi?
Ich würde sagen, zwischen 8 und 9 von 10.
Wow, das ist schon sehr gut.
Ja, also die Downside ist eigentlich natürlich, dass meine Familie in Deutschland ist und natürlich auch noch viele enge Freunde von früher, die würde ich alle gerne öfter sehen. Das ist halt so ein bisschen die Kehrseite. Aber ansonsten geht es mir hier schon sehr gut und ich bin sehr froh und dankbar, hier zu sein.
Also du fühlst dich da auch zu Hause?
Ja, absolut. Also ich glaube, ich könnte nicht mehr in Deutschland wohnen, wenn ich daran denke, dass ich da zum Beispiel selber tanken müsste. Also natürlich weiß ich noch, wie es geht, aber es ist natürlich schon sehr bequem, wenn das jemand für dich macht.
Ja, wir kommen gleich noch zu den Unterschieden. Noch kurz vielleicht, wie sieht dein Alltag heute aus? Also ich habe ja ab und zu mal Lehrerinnen, Lehrer, die eben für deutsche Schulen im Ausland arbeiten. Du bist eben am Goethe-Institut. Erstens mal, wie bist du an den Job da gekommen und wie sieht dein Alltag heute aus als Deutschlehrerin?
Also witzigerweise bin ich mehr oder weniger über eine Kollegin oder beziehungsweise Freundin von der Schweizer Botschaft an den Job gekommen. Denn sie war die Nachbarin damals von meinem damaligen Chef. Und die haben sich vor ihrem Gebäude, wo die beiden gewohnt haben, immer unten beim Katzenfüttern getroffen. Also wir haben halt viele Straßenkatzen hier und die sind halt beide Katzenliebhaber und haben immer die Straßenkatzen gefüttert. Und dann hat meine Freundin, Laura heißt sie, hat dann meinem damaligen Chef irgendwie von mir erzählt, ja, meine Freundin Nicole hat halt so eine Fortbildung zur Deutschlehrerin gemacht und die sucht Arbeit und so weiter. Und daraufhin hat er dann gesagt, ja, dann schick sie doch mal vorbei so. Und so kam dann eins ins andere.
Und das heißt also Alltag jetzt mit Kindern, denke ich mal, oder auch mit Erwachsenen, die Deutsch lehren? Oder wie sieht dein Alltag aus?
Genau, also wir haben viele Teenager-Kurse auf jeden Fall und auch viele Erwachsene-Kurse. Ich unterrichte, ich würde sagen, 90% oder eigentlich 100% online. Durch Corona hat sich das hier natürlich alles sehr auf Online-Lernen verschoben. Also die meisten Leute haben gar keine Lust mehr, tatsächlich ins Institut zu kommen. Von daher sind die meisten Kurse online und ich kann halt viel von zu Hause machen. Wenn wir Prüfungen haben, dann muss ich halt schon ins Institut fahren, weil die sind noch tatsächlich präsentisch vor Ort. Aber das meiste kann ich online machen und so kann ich mir meinen Tag oft ganz gut selber einteilen. Also ich mache halt gerne ganz früh morgens immer schon was, so ein paar E-Mails abarbeiten. Dann kümmere ich mich um mich, mache irgendwie Yoga oder gehe schwimmen oder irgendwas. Und dann die Kurse fangen dann wieder so späten Nachmittag um 5 an und gehen dann schon bis abends um 22 Uhr ungefähr.
Ja, eben, du hast gerade noch so gesagt, du machst noch Yoga nebenbei. Was ist so generell so abseits vom Beruf? Wie sieht so deine Freizeit aus?
Also ich bereise nach wie vor super gerne das Land. Ich gucke mir neue Orte an, die ich irgendwo zufällig auf Google entdecke, irgendwelche schönen Hotels mitten in der Wüste oder auch alte Orte, die ich schon lange kenne. Also es fasziniert mich tatsächlich immer wieder, ja, das Land immer wieder neu zu entdecken. Und ja, ansonsten habe ich natürlich jetzt sonntags auch meine Yoga-Gruppe immer so. Ich gebe momentan Yoga-Klassen für Frauen in Abu Dhabi. Da haben sich jetzt so ein paar nette Mädels zusammengefunden. Danach trinken wir immer noch so ein bisschen Tee und Kaffee zusammen. So sieht das aus.
Wie gesagt, ich bin nur einmal da gewesen und ich war auch noch nie in Dubai. Ich kenne das eben alles nur von irgendwelchen Reportagen und aus dem Fernsehen und von Instagram natürlich, von Bildern. Und ich habe mir dann mal so überlegt, okay, was sind so die größten Unterschiede? Und das wollte ich dich jetzt auch mal fragen, wenn man so vergleicht Abu Dhabi natürlich mit Mecklenburg-Vorpommern, wo du herkommst. Klar, das Erste, was auffällt, es gibt natürlich deutlich mehr Sand als an den Stränden von Mecklenburg-Vorpommern. Aber ansonsten, was sind so für dich so die größten Unterschiede jetzt auch nicht nur örtlich, sondern auch so kulturell?
Kulturell, also wenn ich jetzt von wirklich den tatsächlichen Einheimischen von den Emiratis spreche, die sind oft sehr distanziert, aber also leben sehr für sich, zurückgezogen quasi, aber sie sind sehr, sehr höflich, sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Und wenn man auch mal einen Emirati kennenlernt, dann merkt man eigentlich auch schnell, wie offen und herzlich sie eigentlich sind. Also wir waren auch mal irgendwo mit dem Auto unterwegs in so einem, wir sagen immer Staycation am Wochenende. Also wenn wir 1-2 Tage irgendwo in einem anderen Emirat oder wo auch immer übernachten, da hatten wir ein Problem mit unserer Klimaanlage und wir wussten halt nicht, wo wir in eine Werkstatt finden. Und dann hat das ein Einheimischer irgendwie zufällig mitbekommen und hat uns gesagt, ja, folgt mir jetzt einfach. Und dann sind wir ihm gefolgt und er hat uns dann zu der Werkstatt gebracht, die das schnell reparieren konnten. Der wollte auch direkt das für uns bezahlen. Mein Mann hat natürlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Also die sind wirklich extrem hilfsbereit und extrem freundlich. Ja. Und das ist, ich glaube, einer der größten Unterschiede zu Deutschland. Also natürlich nicht zu allen. Ich habe ja natürlich auch sehr, sehr nette Leute in Deutschland. So soll das jetzt nicht klingen. Aber ja, also viele Deutsche sind halt schon sehr missgünstig, sagen wir es mal so.
Ja, weil du vorhin auch gesagt hattest, so mit Service, ne, man gewöhnt sich dann einfach dran, dass halt vieles gemacht wird. Also eben so beim Tanken ist da, glaube ich, ja in Japan ist das ja auch so, dass du immer jemanden hast, der dir eben das Auto tankt, dass du das nicht selber machst.
Genau, ja. Also am Anfang war es ja tatsächlich auch noch so, dass man die Bankkarte dann dem Tankwart gegeben hat und ihm die PIN-Nummer gesagt hat, so damit er alles... Ja, also das hat sich ja dann irgendwann erledigt, weil man ja nur noch tappen muss heutzutage mit der Karte. Ja. Aber ja, so war das hier früher. Also das war auch total normal. Also es wäre für mich heute auch noch total normal, das so zu machen. Und ja, das ist halt echt so Service und Sicherheit in einem.
Ist es eigentlich auch so, dass es so in Abu Dhabi, weil Dubai ist das ja ganz extrem, so diese Expat-Welt gibt und die Welt der Locals? Oder ist das auch so, dass du sagst, es ist da eine bessere Vermischung, also dass man da eher eben so miteinander als nebeneinander lebt?
Ja, würde ich so unterschreiben. Also generell ist Dubai natürlich ja so dieser Anziehungsort für die ganzen Influencer und die, sowieso jeder denkt immer, Dubai ist das Land und Dubai wäre die Hauptstadt, was ja totaler Schwachsinn ist. Mhm. Und Abu Dhabi ist generell schon traditioneller, familienfreundlicher, ruhiger. Aber ich finde, man hat hier schon eher die Chance, Einheimische kennenzulernen. Ja, würde ich so unterschreiben. Definitiv. Also es gibt halt auch zum Beispiel hier das, das heißt Sheikh Zayed Heritage Festival. Das ist so ähnlich wie das Global Village, was es in Dubai gibt. Also ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Das ist so eine Art Festivalgelände, würde ich das mal nennen, wo dann halt verschiedene Pavillons aus den ganz verschiedenen Ländern der Welt sind, wo die halt ihre Produkte ausstellen und verkaufen. Und man kann natürlich ganz viel verschiedenes Essen kaufen. Es gibt auch so Entertainment für Kinder, irgendwelche Karussells und Riesenrad und so. Und in Dubai, das Global Village, ist halt extrem touristisch und extrem überlaufen. Also ich gehe da fast gar nicht mehr hin, weil es mir einfach viel zu voll ist. Aber hier in Abu Dhabi haben wir halt dieses Sheikh Zayed Festival und da sind halt super viele Locals, super viele Einheimische und ja, da gehe ich halt viel, viel lieber hin.
Ja, wie hast du dich in all den Jahren inzwischen auf die arabische Kultur eingelassen? Also was machst du, was zum Beispiel Locals da auch machen?
Ich gehe definitiv immer nach Liwa. Das ist ja eine Wüstenoase an der Grenze zu Saudi-Arabien. Ich sage auch immer zu Leuten, die hier neu herkommen oder allgemein zu Leuten, die hier sind im Urlaub, ihr wart niemals in den VAE, wenn ihr nicht mal Liwa besucht habt. Denn das ist so ein wichtiger Ort einfach. Das ist in der Wüste, also in dieser orange-rotfarbenen Sandwüste, die einfach riesig ist. Die gehört zum Empty Quarter. Das ist ja auch die größte durchgehende Sandwüste der Welt. Dort gibt es zum Beispiel im Sommer immer so ein Dattelfest. Im Winter gibt es dort so ein internationales Fest, denn dort gibt es auch so die größte Düne der VAE, wo die Leute dann mit ihren Motorrädern tatsächlich hochpreschen oder mit ihren Quadbikes. Und das ist einfach ein Riesenspektakel. Und das ist sehr, sehr emiratisch, würde ich sagen. Mhm. Also da kommen nicht so viele Ausländer hin. Und ja, aber ich liebe das einfach. Ich mache sowas total gerne. Ich bin super gerne in der Wüste.
Spielt Religion eine Rolle in deinem Leben? Weil gerade wenn man ja so in Ostdeutschland aufgewachsen ist, hat man ja mit Religion eigentlich eher wenig am Hut.
Das stimmt. Also ich muss sagen, meine Schwester hat sehr früh schon ihren Mann kennengelernt, der kein Deutscher ist. Und der ist Moslem. Das heißt, ich bin schon relativ früh mit der muslimischen Religion in Kontakt gekommen, habe mich auch ein bisschen damit schon in Deutschland befasst, aber nicht so sehr. Aber als ich dann hergekommen bin, immer mehr. Und ich bin auch tatsächlich schon konvertiert, als ich hergekommen bin. Also ich praktiziere meine Religion und bin auch froh darüber, dass ich diesen Glauben habe. Das festigt einfach so im Leben, ja.
Das ist aber nichts, was dir jetzt quasi, wenn man es nicht macht, irgendwie einen Nachteil bringen würde oder was dir jetzt irgendwie einen großen Vorteil bringen würde, wenn man da lebt. Oder wie siehst du das?
Nee, überhaupt nicht. Also gerade die VAE beziehungsweise gerade Abu Dhabi ist super, super religionsoffen. Also wir haben hier auf Sadia zum Beispiel auch die Abrahamic Houses, heißt das. Das heißt, da ist eine Moschee, eine Kirche und eine Synagoge auf einem Platz zusammen. Und jeder kann da seine Religion ganz normal ausüben. Hier sind alle total offen für alle Religionen. Also nur weil das die Staatsreligion ist quasi, heißt das nicht, dass man nicht eine andere Religion, einen anderen Glauben irgendwie ausführen dürfte.
Ja, wir kommen noch zu einem Punkt, den ich immer anspreche, auch wenn es gerade um solche Folgen geht, weil ich dazu dann immer relativ viel Feedback bekomme. Es geht in erster Linie um Kritik gerade aus Westeuropa an den Ländern im arabischen Raum nach dem Motto, wie kannst du dort leben, wo die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, wo asiatische Arbeiter ausgebeutet werden, wo Homosexualität unter Strafe steht etc. Wie begegnest du dieser Kritik und wie begegnest du vielleicht eben auch Punkten, die du selber feststellst, dass das nicht okay ist in deinem Alltag?
Gute Frage, ja. Also die Leute, die sowas ansprechen, die oft mit dem Finger dann auf einen zeigen, denen würde ich eigentlich immer sagen, ja, dreh mal den Finger um und dann guck mal, wo er hinzeigt, weil du hast einen Arm da dran, das ist dein Arm und deine Projektion und deine Meinung, die du da sagst, aber das heißt nicht, dass es der Realität entspricht. Und abgesehen davon heißt das aber auch, dass in dem eigenen Land, also in dem Fall in Deutschland, auch nicht alles so toll ist. Also von daher, ich bin so müde, wenn ich solche Sachen höre und ich will mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr auf solche Konversationen einlassen, weil das einfach für mich so eine, man ist einfach nicht weltoffen, wenn man solche Aussagen macht. Und klar gibt es hier härtere Gesetze, aber ganz ehrlich, ich finde das gut. Ich bin froh darum, wenn hier zum Beispiel irgendwie jemand vergewaltigt wird, dass diese Person lange ins Gefängnis kommt. Also so muss es doch sein und nicht wie in Deutschland, dass der Täter dann nach 2 Wochen oder 2 Monaten oder vermutlich ohne irgendwelche Gefängnisstrafe wieder auf der Straße ist. Also ja, von daher, so sehe ich das.
Ja, weil du hast jetzt gerade das Thema Sicherheit mal in einem anderen Interview mal angesprochen, was ich gesehen hatte, dass das ja so ein Punkt ist, dass du eben das Gefühl hast, als Frau kannst du dich da völlig frei bewegen und fühlst dich sicherer, als das vorher in Deutschland war.
Ja, definitiv. Also klar wird hier überall alles per Kamera überwacht. Das war auch am Anfang tatsächlich ungewohnt. Ich fand das sehr komisch. Aber mittlerweile bin ich da echt froh und dankbar für, weil ja in Deutschland könnte man nicht so schnell irgendwelche Täter fassen, wenn irgendwas dann doch mal hier passiert. Das kommt natürlich nicht oft vor, aber auch hier ist es natürlich kein perfektes Land. Auch hier gibt es mal ab und zu Verbrechen, auch wenn Abu Dhabi die sicherste Stadt der Welt ist. Und als Frau, wie gesagt, fühle ich mich hier super sicher. Es gibt auch zum Beispiel, wenn ich mal auf eine Behörde muss, gibt es immer separate Eingänge für Frauen. Dann, wenn auch mal eine längere Schlange ist, dann werden die Frauen auch immer sofort nach vorne geholt. Also man wird hier als Frau richtig gut behandelt. Und ich müsste auch keine Angst haben, irgendwie alleine nachts auf der Straße lang zu gehen, weil ja, es wird mir definitiv nichts passieren, denn es gibt genug Kameras und die Leute werden sich auch gar nicht erst trauen, weil es eben halt auch diese harten Strafen gibt. Also darüber ist sich auch jeder bewusst, der hierher kommt.
Hat's denn für dich auch diese Sicherheit oder eben auch eingeschränkte Meinungsfreiheit, hat das für dich irgendeine Auswirkung oder siehst du da also irgendwo einen negativen Punkt?
Nö, kann ich so nicht sagen. Also mir würde da nichts einfallen, um ehrlich zu sein. Weil also wenn ich jetzt irgendwie etwas sagen möchte, dann kann ich das ja auch in Deutschland zur Not machen. Also aber ich hätte da jetzt gar kein Beispiel für. Also ja, leben und leben lassen.
Wir kommen noch zu einem Punkt, den natürlich auch viele immer wissen wollen, wenn es so darum geht, was kostet das Leben da eigentlich? Eben, du hast es vorhin auch mal in so einem Nebensatz gesagt, alle gucken so auf Dubai, weil da natürlich so eine riesige Auswanderungswelle dahin stattgefunden hat von Leuten eben hauptsächlich so aus Westeuropa. Wie sieht das, und da weiß man ja eben, dass Dubai ja doch dann relativ teuer ist zum Leben, wenn man da in diesen schicken Bauten wohnen will. Wie sieht das eigentlich aus in Abu Dhabi?
Ja, es ist schon ähnlich. Also wir haben jetzt auch das Problem, dass wir leider auch nicht mehr auf dieser schönen Insel wohnen bleiben können, weil unser Vermieter irgendwie fast 50% mehr Miete haben will. Also man muss hier einmal im Jahr ja immer den Mietvertrag verlängern. Und normalerweise gibt es da so einen Mietendeckel quasi von 5%. Aber der Vermieter hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, nö, ihr müsst jetzt ausziehen, denn ich möchte jetzt einen neuen Mieter haben, aber mit viel mehr Miete. Und ja, von daher, also preislich ist es schon ähnlich wie in Dubai. Aber natürlich gibt es auch Gegenden, wo man günstiger wohnen kann. Also es kommt immer drauf an, was sind die eigenen Wünsche, Vorstellungen, Ansprüche. Also wenn man mit wenig auskommt, dann kann man hier auch mit wenig Geld tatsächlich leben.
Was ist wenig?
Also ich würde sagen, wenig so mindestens 2000 Euro für deutsche Standards.
Und ja. Was macht ihr denn jetzt, wenn ihr aus der Wohnung raus müsst?
Ja, wir müssen uns was Neues suchen. Also wir gucken schon ab und zu, aber hier ist es halt ja auch so, dass man alles sehr spontan bekommt, also was Wohnungen angeht. Das heißt, wir waren schon in ein paar Gebäuden mal gucken. Also man spricht da halt praktisch die Sicherheitsleute an, die da in jedem Gebäude arbeiten, ob die eine freie Wohnung haben, ob wir die angucken können. Also das heißt, wir haben uns schon ein paar schon angeschaut. Aber die Wohnungen werden halt immer sehr kurzfristig hier vergeben. Das heißt, vielleicht 1-2 Wochen vor dem Auszugstermin wissen wir dann, wo wir wohnen werden. Von daher, ein bisschen Zeit haben wir noch.
Es hört sich auch so ein bisschen so danach an, dass in Abu Dhabi viel so über persönliche Kontakte läuft. Also dass man eben Jobs über persönliche Kontakte, Wohnung über Kontakte oder, also ist das da sowas, was man auf jeden Fall praktizieren müsste?
Absolut, ja. Also das war tatsächlich auch sehr ungewohnt für mich, weil in Deutschland kenne ich das, wenn ich irgendwo nach einem Job suche, gucke ich online, ich bewerbe mich online und wenn ich Glück habe, werde ich für ein Gespräch eingeladen. Aber hier ist es überhaupt nicht so. Also Online-Bewerbungen führen meistens ins Nichts. Es geht hier wirklich darum, dass man jemanden kennt, der jemanden kennt. Und dann hat man Glück oder eben nicht Glück, aber hoffentlich Glück, einen Job zu finden. Ja.
Eine Sache fällt mir jetzt gerade ein, habe ich total vergessen. Wie ist es eigentlich mit der Sprache? Also sprichst du Arabisch, sprichst du hauptsächlich Englisch oder wie verständigst du dich?
Also glücklicherweise als Deutschlehrerin darf ich ja hauptsächlich Deutsch sprechen.
Ja, im Job.
Genau, im Job. Und ansonsten im täglichen Leben kommt man mit Englisch ganz gut aus. Arabisch, ja, in Abu Dhabi sicherlich mehr als in Dubai, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass mein Mann Arabisch spricht, habe ich da ganz Glück, dass ich das nicht so sehr lernen musste bisher. Ich habe es gelernt, also ich kann lesen und schreiben, aber ich könnte dir jetzt dann nicht unbedingt die Bedeutung davon sagen. Also ich bin noch daran, ich werde mich bald wieder für einen Kurs einschreiben und dann an meinem Arabisch ein bisschen feilen.
Aber wenn du alleine unterwegs bist, bist du dann Englisch?
Ja, genau.
Okay.
Also man muss hier allerdings das Englisch auch ein bisschen zurückschrauben. Dadurch, dass ja so viele verschiedene Menschen hier wohnen, aus so vielen verschiedenen Ländern, die natürlich alle nicht unbedingt Englisch als erste Sprache gelernt haben oder sprechen, muss man tatsächlich Englisch hier so ein bisschen leichter sprechen. Also leichte Sätze irgendwie, die Satzstruktur auch nicht so ganz, wie wir das in der Schule gelernt haben. Also teilweise nur mit einzelnen Wörtern, damit die Leute verstehen, was du von ihnen willst.
Ein Punkt jetzt noch, weil wir jetzt gerade von den Lebenshaltungskosten auch so ein bisschen weg sind. Wir haben jetzt hauptsächlich noch über Miete gesprochen. Aber sonst, wenn ich da jetzt essen gehe, wenn ich da eben auch ein Auto mir kaufe, wahrscheinlich, klar, der Sprit wird nichts kosten groß. Aber wie vergleichst du so die Lebenshaltungskosten im Vergleich eben zu Deutschland?
Also ich war jetzt schon 2 Jahre nicht mehr in Deutschland. Ich hab jetzt nicht so den Überblick, wie sich das entwickelt hat. Aber was vor 2 Jahren war, also ich würde sagen, das ist fast eigentlich gleich wie hier. Also wenn ich jetzt im Restaurant essen gehe, würde ich sagen, die Preise sind ungefähr gleich wie in Deutschland, damals zumindest, oder auch im Supermarkt. Klar, einige Produkte, die hier importiert werden, sind natürlich viel teurer, wie jetzt Kosmetikprodukte, Duschgel und sowas alles. Also wenn man jetzt Nivea Duschgel braucht, das ist hier schon viel teurer als in Deutschland. Aber genau wie du sagst, Sprit ist auf jeden Fall super günstig. Ein Auto zu kaufen, ich glaube, es ist auch günstiger, weil wir hier nicht diese Steuer haben. Genau. Was war noch? Habe ich was vergessen?
Ja, also generell so, weißt du, mit dem, was du verdienst und das, was das Leben kostet, würdest du sagen, du hast da ein gutes Leben? Oder ist es auch schon, dass man so ein bisschen gucken muss, eben wofür gibt man sein Geld aus?
Mein Beruf ist jetzt nicht so, dass ich wie diese typischen Influencer oder so, die jetzt so viel Geld verdienen, mein Beruf ist da nicht in dem Bereich, überhaupt gar nicht. Und es ist halt auch so natürlich, dass du hier nach Nationalität bezahlt wirst. Also wenn du jetzt ein Ingenieur aus Deutschland bist, natürlich kannst du dich hier über ein großes Gehalt freuen. Aber wenn du jetzt ein Ingenieur bist aus einem Drittland sozusagen, also zum Beispiel mein Mann aus dem Sudan, der verdient hier dann nichts quasi. Also da würde wahrscheinlich in Deutschland nicht mal für aufstehen. Von daher müssen wir uns da schon so ein bisschen ausgleichen und gucken, dass wir halt trotzdem immer noch ein bisschen Geld zur Verfügung haben, um uns mal einen Urlaub zu leisten.
Auch als Ingenieur, ja?
Ja, ja.
Okay. Also das heißt, ein Ingenieur aus dem Sudan verdient weniger als eine, in Anführungsstrichen, eine Deutsche, du bist ja nicht nur Deutschlehrerin, aber eine Deutschlehrerin am Goethe-Institut.
Ja, ganz genau, so ist es.
Wenn wir mal so ein bisschen drauf schauen, was du an Tipps mitgibst für Leute, die sich auch vorstellen könnten, eben in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu leben, was würdest du da empfehlen? Was sind so deine wichtigsten Tipps?
Also sie sollten auf jeden Fall genug Erspartes auf dem Konto haben, wenn sie das erste Jahr hier ankommen. und vor allem bereit sein, das auch gegebenenfalls gleich zu benutzen. Denn man muss normalerweise hier die Miete jährlich im Voraus bezahlen. Also mittlerweile entwickelt sich das Gott sei Dank schon ein bisschen anders. Also wir haben zum Beispiel so, dass wir vier Checks pro Jahr bezahlen. Aber man kriegt günstigere Preise, wenn man jetzt einmal im Jahr im Voraus die Miete bezahlt. Also, und das ist natürlich dann schon eine große Investition. Also da genug auf dem Konto haben und auch bereit sein, das loszulassen, zumindest im ersten Jahr.
Das ist ja ein schöner Satz. Bereit sein, das loszulassen. Ach hey, da kenne ich ein paar, die sind sehr schnell bereit, sehr viel loszulassen.
Genau, ja. Und ansonsten, was mir auch nicht bewusst war, dass man hier sehr viel mit dem Auto unterwegs ist. Also mittlerweile bauen sie zwar sehr viel mehr Radwege und Fußgängerwege als vor 10 Jahren, aber es ist immer noch so, dass man hier größtenteils alles mit dem Auto erledigen muss. Und das ist natürlich schon eine Umstellung zu Deutschland, wo man dann doch mal, ja, also ich glaube, so typisch deutsch ist es auch, Spaziergänge zu machen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Und das kann man hier nicht so viel machen. Genau. Und man muss sich auf jeden Fall auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, ganz wichtig. Denn die Strafen sind hier sehr hoch. Und wichtig ist auch, im Emirat Abu Dhabi blitzen die Blitzer nur von hinten.
Du siehst in es allen nicht.
Genau, du siehst es dann im Rückspiegel.
Also.
Genau, da gibt's auch so eine Geschichte dahinter. Also ich weiß nicht genau, ob die wahr ist, aber das wurde mir damals erzählt, als ich herkam. Und zwar, dass wohl mal irgendwie einer der Scheichs von Abu Dhabi eine Geliebte hatte, die mit seinem Auto unterwegs war.
Ah.
Und damals, genau, und damals wurde noch von vorne geblitzt. Und dann ist das halt aufgeflogen, dass er eine Geliebte hat. Und seitdem wurde das umgestellt, dass sie hier von hinten blitzen.
Also Datenschutz in Anführungsstrichen, ja.
Genau. Ja, und aber in allen anderen Emiraten blitzen sie von vorne. Und dort muss man auch tatsächlich immer mit 20 km/h drüber rechnen. Also das heißt, wenn jetzt auf der Geschwindigkeitsbegrenzung 120 steht, bedeutet das nicht 120, sondern du darfst 140 fahren. Aber bitte nicht mehr als 140, weil sonst gibt es den Blitzer.
Okay.
Und das ist in eigentlich allen Golfstaaten so. Also ich kenne das auch aus dem Oman oder Kuwait, Saudi, die machen das alle so mit diesem plus 20. Also sie schreiben das auf das Schild 120, aber es bedeutet, du darfst 140 fahren.
Aber nur in Abu Dhabi nicht.
Genau. Das wurde vor, ich weiß gar nicht mehr wann, ich denke vor 8 Jahren oder so wurde das umgestellt. Also ganz am Anfang war das hier auch noch mit den 20 km/h mehr, aber dann haben sie es irgendwann umgestellt, ja.
Vielleicht noch ein Tipp dahingehend Richtung klimatische Umstellung. Wie stark haut das rein, wenn man da lebt?
Also ich kann ehrlich gesagt nur sagen, ich fand's okay. Vielleicht liegt es daran, dass ich vorher schon in ein paar afrikanischen Ländern unterwegs war und dort auch ohne Klimaanlage meistens geschlafen habe. Ich schlafe auch hier meistens im Sommer ohne Klimaanlage, stört mich nicht. Also mein Mann ist da anders, der braucht immer Klimaanlage, aber ja, für mich ist es okay. Natürlich ist es heiß draußen, aber man hält sich ja auch nicht den ganzen Tag draußen auf. Also gerade wenn man hier lebt und arbeitet, wenn man nicht gerade Bauarbeiter ist, hält man sich ja drinnen in klimatisierten Räumen auf. Von daher geht das alles. Und ansonsten in der Freizeit gibt es halt natürlich gekühlte Pools, die gehören zu jedem Standardgebäude dazu. Und ja, das Meer ist natürlich auch da, was dann nicht ganz so kalt ist, aber ja, das ist halt auch noch eine Option.
Also das ist dann so Badewanne 30 Grad oder wie warm ist das?
Ja, mindestens. Also die Pools sind eigentlich, die Pools in unserem Haus oder der Pool ist 29 Grad, also das Meer wird auf jeden Fall mehr sein.
Okay, Wahnsinn.
Schon sehr heiß.
Wenn wir noch so ein bisschen in die Zukunft schauen zum Ende hin, hast du dir schon mal überlegt, ob du in Abu Dhabi alt werden möchtest, in Anführungsstrichen, oder siehst du das als Zwischenstation?
Also ich hoffe, dass ich hier alt werden darf. Also das ist mein größter Wunsch. Denn ja, das Leben gefällt mir tatsächlich sehr gut. Momentan gibt es noch nicht so richtig die Option, es sei denn, man hat viel Geld, dann gibt es halt so ein quasi Rentenvisum, was man sich kaufen kann. Aber ansonsten ich hoffe, dass es bis da eine Lösung gibt. Ein paar Jahre haben wir ja noch.
Ja, weil darfst, das heißt, dass du quasi, dass du auf einem Ticket bist, was abläuft.
Genau, theoretisch ja. Also man ist ja hier, wenn man hier einen Arbeitgeber hat, an den Arbeitgeber praktisch gebunden. Also der Arbeitgeber ist laut Arbeitsgesetz dafür zuständig, ein Visum, also eine Aufenthaltsgenehmigung und Krankenversicherung zu stellen. Und solange du den Job hast, bist du natürlich dann auch sicher. Aber ja, irgendwann, wenn du zu alt bist, dann sagt dein Arbeitgeber vielleicht auch, oh nee, jetzt ist mal genug. Und dann, ja, entweder hast du dann genug Geld, dass du hier bleiben kannst, oder du musst dir Plan B überlegen.
Da hast du noch keinen?
Nö, also gucken wir mal, was passiert.
Ja, weil wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, was denkst du, wie sieht dein Leben aus?
Ja, da bin ich auf jeden Fall noch hier und ich hoffe, dass ich meine Familie bis dahin auch nochmal hier hatte. Die waren noch nicht so oft hier. Und ja, dass mein Mann auf jeden Fall dann auch einen besseren Job gefunden hat, das wäre schön. Und ansonsten, ja, dass wir hier vielleicht mal eine größere Wohnung haben, ja, das wäre toll.
Sehr cool. Also ich bin sehr gespannt. Liebe Nicole, wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club. Dort sprechen wir gemeinsam weiter. Da möchte ich dann noch von dir wissen, welche spannenden Möglichkeiten du siehst für Menschen, die sich vorstellen können, in Abu Dhabi zu leben. Also weil ja eben viel so über Connections läuft. Vielleicht hast du was gehört und kannst uns da noch Tipps geben. Und ich möchte von dir dann noch wissen, weil du dich ja schon oft verändert hast im Leben, was es eigentlich braucht, um sein Leben in neue Bahnen zu lenken. Also für alle, die jetzt hier noch nicht Mitglied sind im Einfach-Aussteigen-Club, unbedingt Mitglied werden. Den Link dazu gibt es in den Shownotes in der vollen Beschreibung. Wir wechseln jetzt rüber. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin.
Ja, danke dir auch.
Ja, die Fotos zu der Folge, die du gerade gehört hast, gibt es natürlich auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da unbedingt mal vorbei. Dort verlinken wir natürlich auch zu Nicole, wenn du also mehr zu ihrem Alltag sehen möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl Einfach Aussteigen unbedingt weiter, denn wir werden hauptsächlich über persönliche Empfehlungen bei Social Media oder per WhatsApp gefunden. Also leite diese Episode gerne weiter. Vielen Dank jetzt fürs Zuhören und schau doch auch einmal auf meiner Webseite derauswandererpodcast.com vorbei. Dort findest du alle Podcast-Folgen übrigens nach Ländern sortiert und natürlich gibt es da auch mehr Infos zum neuen Einfach-Aussteigen-Club. So viel von mir für heute. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.